Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Geld ist eines der Big Five. Es vergeht kein Tag, an dem du nicht irgendwie mit Geld zu tun hast, entweder in Gedanken oder in Taten, dem du es in der Hand hast. Also außer du bist gerade auf dem Weg zum Mond oder wenigstens zum Südpol, sonst hast du eigentlich jeden Tag irgendwie mit Geld zu tun. Mit den kleinen Dingen, wenn du gleich einen Döner kaufen gehst, brauchst du Geld, aber auch in diesen großen Gedanken, Lebensträumen, Sorgen geht es um Geld. Wie verdiene ich überhaupt Geld? Für manche ist das ja noch eine Frage. Ne? Womit werde ich mein Geld verdienen? Oder wie kann ich mehr verdienen? Oder werde ich mir dies und das leisten können? Wie finanziere ich ein Auto, ein Haus, eine Firma? Geld. Wenn du dich fragst, wie sieht mein Leben in 10 Jahren aus? Dann ist der Gedanke, wie werde ich mich in 10 Jahren eigentlich finanzieren? Ganz nah. Auch logischerweise musst du drüber nachdenken. Okay, Geld hat also mit unserem Leben sehr direkt zu tun. Wir wissen schon, Geld macht nicht glücklich und so, ne? Aber kein Geld haben ist auf jeden Fall ein Unglück. So. Tun wir also nicht so, als ob Geld und Glück und Leben, als ob es da keinerlei Verknüpfung gäbe. So, mindestens in unseren Gedanken, nee, im realen Leben auch. Im Interview sprechen die Leute ja ganz selbstverständlich und offen davon, ne, dass es da eine Verknüpfung gibt zwischen Geld und Glück. Man kann mit Geld Reisen machen, man kann mit Geld auch anderen helfen, kommen ja relativ viele sagen das, ne? Man kann Pferde kaufen, man kann Lebensträume umsetzen, man braucht dafür 300, 600, 2000, dem einen reicht auch die Million eigentlich noch nicht. So, also, sehr unterschiedlich. Aber Geld und Glück oder Geld und Leben hat miteinander zu tun. Vor einiger Zeit hat mir jemand dieses Buch geschenkt. Ich habe es hier vorne dabei. Raphael Fellmer, Glücklich ohne Geld. Der behauptet also, glücklich kann man auch ohne Geld sein. Das ist so ein Typ, der tatsächlich ohne Geld lebt, so. Deshalb soll man das Buch auch weiter verschenken. Ja, ich habe es geschenkt bekommen. Man soll es weiter verschenken, denn er will an diesem Buch kein Geld verdienen. Verdient er auch nicht anscheinend. Ja, glücklich ohne Geld. Bei ihm, wenn man das so liest, ich habe vielleicht 2/3 geschafft, scheint es zu klappen. Allerdings muss man auch sagen, mein Freund, du kannst ohne Geld leben, weil andere mit Geld leben. Also du lebst bei deiner Freundin. Sie ist nicht reich, aber sie bietet dir das Dach über dem Kopf oder er schaut bei Supermärkten nach abgelaufenen Lebensmitteln. Allerdings muss es dafür auch Supermärkte geben. Und Leute, die da einkaufen oder eben Waren nicht kaufen, die dann verderben oder wie auch immer. Also, ich finde das Buch lesenswert, weil es nachdenklich macht, aber ich würde sagen, meiner Meinung nach wird das nicht funktionieren, Leben ohne Geld. Und ich glaube, das ist auch kein Ziel. Ohne Geld glücklich zu werden. So. Jedenfalls nicht das Ziel meiner Predigt. Wo er natürlich recht hat, und das ist das, was nachdenklich macht, Geld hat Macht und spielt in unserer Weltordnung oft genug eine ungute Rolle. So. Eine bestimmend ungute Rolle. Ich sage einfach nur ein paar Stichworte und bei jedem Stichwort gehen bei dir Dinge auf. Ja, ich muss nur sagen, Eurokrise oder Ölpreis oder Leitzins oder Finanzmärkte. So. Dann tun sich riesige Themen auf, die unsere Weltordnung bestimmen. Man kann auch ein bisschen kleiner denken, nur auf Deutschland bezogen, jetzt mal Mindestlohn. Oder vielleicht habt ihr diese Diskussion das Erbe und das Besteuern von Erben irgendwie mitgekriegt. So. Okay, manche sagen, die Ökonomie macht mittlerweile die Politik. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie weit das stimmt oder nicht, aber Leute sagen das. Ganz sicher kann ich beurteilen, Geld steht im Mittelpunkt von so Dingen wie Krieg. Oft spielt Geld da eine Rolle. Oder von Verbrechen auf jeden Fall. Oder von Umweltzerstörung oder von Ungerechtigkeit. All diese Dinge und oft spielt Geld eine Rolle. eine wichtige Rolle. Geld kann Menschen also auch zerstören, dadurch, dass es fehlt oder dadurch, dass sie zu viel haben. Geld hat auf jeden Fall Macht. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ist es Fluch oder Segen, das Geld? Ist es Fluch oder Segen in deinem Leben? Glück oder Unglück? Wie sollen wir mit Geld umgehen? Ich gebe euch einen kleinen Überblick über das, was ich heute sagen werde, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Gleich erkläre ich euch ganz kurz, was Geld überhaupt ist. Ziemlich altklug, ich weiß, aber das werdet ihr dann verstanden haben. Dann schauen wir uns an, wie Jesus damit umgeht, beziehungsweise wir schauen uns die Kritik von Jesus am Reichtum an, denn die gibt es. So, dann erzähle ich euch etwas von dieser Frau und diesem Mann und erzähle euch über etwas über Armut und Reichtum. Jesus warnt vor Habgier. Und dann erzähle ich euch, was erzähle ich euch dann? Achso, dann will ich euch begeistern dafür, dass ihr reich seid. Ich hoffe, das gelingt mir. Dann geht es ganz kurz um ein Spendenprojekt, für das wir nächsten Sonntag sammeln, nicht diesen. Das würde dem Projekt zwar gut tun, aber das machen wir trotzdem nicht. Aber dass ihr schon mal wisst, was nächsten Sonntag kommt. Wir haben die Predigt, diese Predigt, die halte ich nicht wegen diesem Spendenprojekt, aber es passt natürlich dazu. Und zum Schluss geht es ganz kurz noch ums Planen. Planen, mit Geld planen. So, wir fangen also an mit dem Wesen von Geld. Ich sage euch wahrscheinlich Sachen, die ihr schon wisst. Ne? Ich bin ja kein Ökonom, der euch hier große Dinge weitergeben kann, die ihr nicht wusstet. Aber es wird euch nochmal kurz bewusst, so ein bisschen. Okay, wer von euch hätte gewusst, dass ein Chiemgauer keine Wurst, sondern eine Währung ist? Ich wusste es bis diese Woche nicht. Bis vorgestern, um genau zu sein. Da unten im Chiemgau sind 6 Millionen Chiemgauer. Also es ist auch nicht der Mensch, der da lebt, gemeint, ne? Sondern das Geld. Chiemgauer im Umlauf. Der Chiemgauer wurde erfunden von Schülern der Waldorfschule. Okay. Aber anscheinend die am besten funktionierende Regionalwährung in Deutschland, der Chiemgauer. Also, was ich damit sagen will, auch heute noch entsteht Geld. Könnten wir hier auch machen. Wir könnten unser eigenes Geld erfinden. Wenn das nur unter uns kursiert, kriegen wir da irgendwie was hin. Ob das uns gut tut, weiß ich nicht. Aber könnten wir machen. Was ist also Geld? So viel checkt jeder, sogar ich. Geld ist ein Tauschmittel, das das Austauschen von Waren unter uns erheblich erleichtert. Ohne Geld müssten wir direkt tauschen. Ne? Ich werde nachher, nach dem Gottesdienst, dieses Buch verschenken, soll ich ja. Ne? Ich werde es aber nicht verschenken, ich werde es eintauschen. Und zwar kannst du es bei mir bekommen, wenn du mich nicht kennst bisher. Ja? Ich lerne gerne Leute kennen. Das heißt, ich kaufe mir mit diesem Buch eine Begegnung. Ich kenne nachher einen Menschen. Das Problem ist, du kommst jetzt an dieses Buch nur durch direkten Tausch. Die Ware, die du hast, ist, Schmidt kennt mich nicht. Kenne ich dich, hast du ein Problem. Kannst nicht mit mir tauschen. Musst schauen, ob du jemanden findest, der dieses Buch hat. So. Also das ist das Problem, die Chance auch, aber das Problem des direkten Tauschens. Irgendwann in der grauen Vorzeit war das tatsächlich so. Gibst du mir Weizen, gebe ich dir meine Ziege. So, direkter Tausch. Und dann entstand Geld, ich mache es jetzt ein bisschen einfach, weil ich es auch nicht besser weiß. Dann entstand das so, dass man relativ bald mal merkte, es gibt gewisse Dinge, die will fast jeder haben. Die eignen sich als Tauschmittel. Die kann ich mit jedem tauschen, weil jeder weiß, dass man sie mit jedem tauschen kann. Getreide war tatsächlich sowas, zeitweise, ja, eine Währung, Getreide. Oder Vieh, diese sprichwörtlichen 100 Kamele, die der Scheich irgendwie anbietet, ja. Oder in manchen Regionen auch Pelze, Muscheln und natürlich Edelmetalle, Schmuck, normale Metalle. So. Als Währung taugt natürlich nur, was haltbar ist, ja, was morgen, also Brillen zum Beispiel nicht. So diese Brillen da. Oder Frischfisch auch nicht, ja. Heute viel wert, morgen nicht mehr wert. Es muss haltbar sein, damit es als Währung taugt. Und jeder muss es haben wollen und es sollte vielleicht leicht und transportabel sein. Das ist auch eine Hilfe. Deswegen wissen wir nichts mit Kamelen anzufangen in Ägypten. Goldmünzen, Silber, Bronze, kleiner Gegenstand, großer Wert und jeder will es haben, eignet sich als Geld. Ursprünglich wurde es abgewogen, dann irgendwann geprägt, damit man es leichter zählen kann. So haben wir das Geld, so entstand das Geld, sag ich jetzt mal. Und eine Weiterentwicklung war tatsächlich das Papiergeld. Bisher steckte ja der Wert vom Geld tatsächlich im Geld, im Kamel oder im Weizen oder im Goldstück. Ein Goldstück so viel wert, wie das Gold eben wert ist, was da drin steckt. Ein 50-Euro-Schein ist nicht das Material wert, was er wert ist. Papiergeld kam, glaube ich, erst mit den Banken. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich glaube, das war so. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Bauer Gregor war das. Der geht mit seinen 10 Silbermünzen zu Ritter Kunibert und sagt ihm, kannst du diese 10 Goldmünzen bei dir einlagern und dafür schauen, dass sie nicht wegkommen, ja? Verwahr sie sicher in deiner Burg. Und der Ritter stellt ihm einen Zettel drauf aus, mit seinem Siegel drauf, von Ritter Kunibert und sagt, dieser Zettel berechtigt dich, bei mir 10 Goldmünzen wiederzukriegen, sobald du mit dem Zettel kommst. Irgendwann gab der Bauer Gregor den Zettel an Maurer Franz, der ihm dafür einen Stall baute. Jetzt hatte Maurer Franz einen Zettel, der 10 Silbermünzen wert war, wenn man zu Ritter Kunibert ging. So entstand das Papiergeld. Ungefähr so. Also meine Tochter war skeptisch, als ich ihr die Geschichte erzählt habe. Aber im Prinzip würde ich sagen, stimmt es. Papiergeld ist eigentlich nichts wert, außer jemand garantiert dir, und das kann wahrscheinlich nur der Staat oder die Bank, ja, heute wird das die Zentralbank sein, nehme ich mal an, garantiert dir, das, was da draufsteht, da gibt es einen Gegenwert. Für diese 10 Euro kannst du einen Gegenwert von 10 Euro bekommen. Papiergeld funktioniert also nur, wenn wir alle glauben, dass es funktioniert. Wenn wir anfangen, nicht mehr daran zu glauben, dann haben wir Inflation, glaube ich, ne? Denn an sich ist Geld wertlos, also Papiergeld vor allem, wertlos. Du kannst mit 1 Million überhaupt nichts anfangen, wenn keiner mehr dir die Scheine mehr abnimmt. Du kannst sie nicht essen, sie gibt keine Milch. Du kannst vielleicht kurz damit heizen, dann, oder ein Mobile bauen. Aber sonst ist Papiergeld an sich ja nicht viel wert, ne? Okay, das ist natürlich beim elektronischen Geld, was heute noch viel eine größere Rolle spielt, erst recht so, nur noch ein paar Zahlen auf dem Bildschirm. Das Wesen von Geld, darüber rede ich ja. Geld ist erstmal also weder Segen noch Fluch, Geld ist neutral. Eher noch Segen, denn es ist extrem hilfreich zum Handeln. Wir säßen noch in Lehmhütten und würden angeln oder Mammuts jagen, wenn wir nie das Geld entdeckt hätten oder erfunden hätten. Im Zuge meiner Recherchen in Sachen Geld habe ich natürlich nicht nur mir Geschichten ausgedacht, sondern ich habe eine sehr sympathische junge Finanzberaterin extra aufgesucht und mit ihr über das Wesen von Geld geplaudert. Und ich fand interessant, was sie motiviert an ihrer Arbeit als Finanzberaterin ist dies. Sie sagt, Geld kann etwas bewegen. Geld ist ein Hebel, das Wort hat sie benutzt, den du ansetzen kannst, um etwas zu verändern. Mit Geld kannst du was machen. Und sie bedauerte, dass so wenigen Leuten das bewusst ist irgendwie. Dass man mit Geld Schlechtes anstellen kann, aber eben auch echt Gutes. So. Jetzt berät sie Menschen bewusst in Sachen nachhaltiger Anlagen. Ja? Also irgendwie Geld in ökologische Projekte stecken oder Geld in soziale Projekte stecken. Da steht im Vordergrund nicht so sehr die Rendite, obwohl die auch da ist, aber sondern eher, ich nehme mein Geld, was ich da übrig habe, und ich benutze es, um etwas zu verändern, etwas Gutes. Sie sagte, ja, mit Geld kann man viel Schaden einrichten, aber du kannst eben auch dein Geld für das Gute arbeiten lassen. Und ich dachte bei den heutigen Zinsen, ja, für dich selbst kannst du es kaum mehr arbeiten lassen, dann lass es halt für andere arbeiten. Also außer du legst irgendwo anders an, da musst du aber jemand anderen fragen. Aber ich hatte jetzt kürzlich tatsächlich mit einem Bankier Mitleid. Ich dachte, wie wollt ihr denn an Krediten noch Geld verdienen, ihr armen Leute? Naja, so, ich habe sie gefragt, was begeistert dich an deiner Arbeit? Und dann sagte sie, sie hat diese Firma noch nicht so lange gegründet, sie sagte, am Ende vom Jahr sich hinsetzen und mal zusammenrechnen, wie viel Geld ist durch meine Beratung in Projekte geflossen, die ich echt für fördernswert halte. Und das dann mal zusammenrechnen, das gibt schon ein gutes Gefühl. Geld ist erstmal neutral und Geld kann Gutes bewegen. So, jetzt kommen wir zu Jesus und seiner Kritik, denn die gibt es. Seiner Kritik am Reichtum vor allem. Wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, Jesus hatte wahrscheinlich selbst wenig bis kein Geld, jedenfalls wirkt es so, wenn man die Evangelien liest. Er kam aus einfachen Verhältnissen, nicht bettelarmen, der Vater war Handwerker, aber einfache Verhältnisse. Und er scheint in den Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit irgendwie tatsächlich so ein bisschen Fellmer-mäßig gelebt zu haben. Also wirkt jedenfalls so, besitzlos gelebt zu haben. Jedenfalls in einer Gemeinschaft von Leuten, wo man den Besitz teilt, wo man füreinander sorgt. Da gab es, an einer Stelle liest man das, da gab es ein paar reiche Frauen, die haben diese Gruppe unterstützt. So, so Jesus predigt nicht gegen Geld. Er predigt auch kein Armutsideal, dass es gut sei, möglichst nichts zu haben. Er hat Kontakt in die Oberschicht, wie gesagt. Aber es ist unübersehbar, dass er sich mit den Armen solidarisiert. Ihnen auf Augenhöhe fast begegnet. So. Jesus kritisiert Reichtum und es scheint so zu sein, dass er das Problem der ungerechten Verteilung von Geld für das Hauptproblem seiner Zeit hielt. Ich habe mal nur im Lukas-Evangelium durchgeblättert und mal so ein bisschen geguckt, was mir auffiel. Ganz am Anfang betont Lukas die Geburt von Jesus in einem Stall am Rand der Gesellschaft. Armut. Ja. Dann die Antrittsrede von Jesus, so seine politische Antrittsrede kann man sagen. Da sagt er, mein Auftrag ist, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Armen gute Nachricht, das ist nicht der einzige, aber ein wichtiger, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Zerschlagenen, dass sie, so. Diese Leute sind in seinem Fokus. Dann seine berühmte Predigt, ne? Selig seid ihr Armen. Nicht weil Armut toll ist, sondern weil euch das Himmelreich gehört. Selig seid ihr, wenn ihr jetzt hungert, weil ihr werdet satt werden. Und dann im gleichen Zug, weh euch Reichen. Denn was ihr vom Leben erwarten könnt, das habt ihr schon gehabt. Einmal schickt er, ich bin immer noch beim Durchgehen vom Lukas-Evangelium, dann schickt er seine Leute los in die verschiedenen Städte. Die sollen im Prinzip das tun, was er die ganze Zeit tut, predigen, Leuten helfen. Und er sagt, geht ohne Geld. Nehmt kein Geld mit. Als sich ihm jemand anschließen will, sagt er, da warnt er ihn quasi, sagt er, die wilden Tiere, ne, die wissen, wo sie sich abends verkriechen in ihrem Bau. Ich, der Menschensohn, hat noch nicht mal was, wo er seinen Kopf nachts hinlegen kann. Also du musst wissen, was du tust, wenn du mit mir kommst. Und in seinem wichtigsten Gebet, das ihr alle kennt, sagt, da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vaterunser ist ein Gebet für Arme. Also wir beten es auch bewusst, natürlich, aber wir wissen, wo wir unser tägliches Brot morgen kriegen. Dieses Gebet ist ein Gebet von Menschen gesprochen, die nicht wissen, wo morgen ihr Brot herkommt. Und mehr als einmal sagt er, und damit bin ich dann auch fertig mit dem Lukas-Evangelium jedenfalls, bis ich gleich zu einer ganz wichtigen Stelle komme, mehr als einmal sagt er, verkauf, was ihr habt und kommt mit. Verkauf, was du hast, gib's den Armen, komm mit mir. Also warum hat Jesus diese kritische Einstellung zum Besitz? Denn man kann nicht sagen, dass die Bibel allgemein Besitz schlecht findet, so, oder ablehnt. Sie sagt nicht, Wohlstand an sich ist etwas Schlechtes. Die Welt ist erst dann gerecht, wenn alle gleich viel haben oder so. Also das Wort Kapitalistenschwein, das kommt nicht aus der Bibel. So. Trotzdem gibt es bei Jesus diese Kritik am Reichtum. Warum? Es gibt zwei Gründe und den ersten beleuchte ich jetzt. Der erste Grund ist die Armut. Die Armut. Jesus lebt in einer Zeit, als große Teile seiner Bevölkerung dort, als es denen wirklich dreckig ging. Die Römer haben dieses Land ausgepresst. Man nimmt an, dass die wirtschaftliche Situation in Judäa zur Zeit Jesu desaströs war. Und wirklich große Teile verarmten. So. Jesus sieht dieses riesige Problem, die Armut. Und Armut ist aus christlicher Sicht nicht einfach Schicksal, Pech, schlechtes Karma oder so, göttliche Fügung am Ende, sondern Armut ist aus biblisch-christlicher Sicht nicht hinnehmbar. Aus Jesus Sicht nicht hinnehmbar. Verkauft, was ihr habt, gebt es den Armen. So, wie geht es dir, wenn ich so einen Satz sage oder wenn ich sogar sage, Jesus hätte diesen Satz gesagt? Verkauft, was ihr habt, gebt es den Armen. Jesus hat das übrigens nicht zu jedem gesagt, den er getroffen hat, ne? Aber er hat sowas gesagt. Was löst das bei dir aus? Ich habe letzte Woche eine interessante Frau nicht kennengelernt. Ich habe ihr nur zugehört, einem Vortrag von ihr. Und das ist sie. Jessica Jackley. Und sie erzählt in einem Vortrag ihre Geschichte. Und ich dachte, das könnte die Geschichte von uns sein oder einigen von uns. Sie sagt, seit ich klein bin, hat man mir in der Sonntagsschule erklärt, dass ich den armen Menschen helfen muss und soll. Das wollte ich auch. Die brauchen Hilfe. Also habe ich das gemacht. Geteilt und gespendet. Mein Leben lang. Aber relativ bald habe ich noch was gehört und auch erlebt. Nämlich, die Armut wird nie besiegt werden. Sie wird nie besiegt werden. Sie sagt, das ist wie Hausaufgaben aufkriegen und gleichzeitig wissen, du wirst versagen. Diese armen Menschen werden immer da sein. Sagt Jesus sogar an einer Stelle mal. Und dann erzählt sie, und das meine ich, was du vielleicht auch kennst, von einem Gefühl. Sie sagt, die Geschichten der Armen bewirkten mit der Zeit negative Gefühle in mir. Ich wollte diese Geschichten nicht mehr hören, vom Leid und so. Denn da war keine Hoffnung. Ich spendete auch nicht mit Hoffnung. Sie erzählt von einer inneren Distanz, die Armut bei ihr auslöste. Ja, das Erleben von Armut von anderen löst bei ihr eine innere Distanz, eine Distanz zu dieser Menschengruppe aus. Sie sagt, ich habe weiterhin geteilt mein Geld, ja, aber nicht mehr aus der Hoffnung heraus, etwas verändern zu können, sondern aus, wie sagt sie das, um mir ein besseres Gefühl zu kaufen. Um mir ein besseres Gefühl zu kaufen. Ich kaufe mir mit meiner Spende das Recht, mit meinem Leben normal weitermachen zu können. Und meinem Alltag und die Geschichten nicht mehr hören zu müssen, die mich so belasten. Und aus denen es offensichtlich keinen Ausweg gibt, immer nur für Einzelne. So, ich glaube, daran ist was Wahres und was Fatales. Wir investieren, wenn du dich darin wiederfindest, ja, will ich dir nicht unterstellen, aber dann investieren wir nicht hoffnungsvoll in Zukunft anderer, natürlich anderer, wenn wir was abgeben, sondern wir kaufen uns ein gutes Gewissen. Und darin liegt unbewusst, ungewollt, die Entwürdigung des Menschen, der arm ist. Er wird zu einem Problemfall und wir bezahlen jemanden oder eine Organisation, sich um diesen Problemfall zu kümmern, weil das müssen wir. Wollen wir irgendwie auch, aber mit einem distanzierten Gefühl. So, und dann nennt diese Frau da diese einen Namen, der mir in dieser Woche auch schon mal über den Weg lief, nämlich bei der Finanzberaterin. Dieser Name heißt Yunus, nicht Jesus, aber so ähnlich, Yunus, dieser Mann. Mohammed Yunus ist Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch und hat 2006 einen Nobelpreis bekommen für die Entwicklung einer Idee oder eines Hilfssystems. Und seine Idee, ich mache das jetzt ganz kurz, ne, Menschen, armen Menschen nicht mit Spenden zu helfen oder sagen wir mal nicht nur mit Spenden zu helfen, sondern mit Mikrokrediten. Ich leihe einem armen Menschen Geld, $100 zum Beispiel, damit er sich eine Existenz aufbauen kann und diese $100 stückchensweise wieder zurückzahlt. Dafür hat der Mann einen Nobelpreis bekommen. Ich rechne also mit der Cleverness, mit dem Unternehmergeist des Armen. Ich rechne damit, dass der sich selbst helfen kann, wenn ihn jemand unterstützt. Und diese Unterstützung ist gar nicht so riesig. Und ich rechne auch mit seinem Bestreben, den Kredit zurückzahlen zu wollen. Und auf einmal ist der Arme kein Almosenempfänger, sondern ein vertrauenswürdiger Kreditnehmer, könnte man sagen. Partner. Und diese Jessica Dingsbums da von vorhin, die hat diese Leute besucht, die von diesen Mikrokrediten profitierten und sagt, ich war in Afrika und ich hörte plötzlich andere Geschichten. Ich hörte Geschichten von Leuten, die kreativ sind, die etwas herstellen und verkaufen, die etwas zu geben haben, die Felder bestellen, die kleine Fortschritte machen, die sich jetzt plötzlich ein Schloss leisten können für die Tür und jetzt nachts sicher schlafen können, die ihre Kinder beginnen, auf die Schule zu schicken. Und dann hat diese Frau, ich zeige es euch nochmal kurz, dann hat diese Frau selbst innerhalb von 5 Jahren, oder ja, ich glaube 5 Jahren, eine weltweite Organisation aufgebaut, die nennt sich Kiva. Und ich glaube, das war 2010, 2011, dieser Vortrag. Damals hatten sie 150 Millionen, nach 5 Jahren 150 Millionen, die sie im Jahr an Mikrokrediten in 25-Euro-Stückchen weitergeben in der Welt. So. Und das Wichtige, warum ich die Geschichte erzähle, ihr Bild vom Armen änderte sich. Das sind Menschen, die sich selber helfen können, wenn man ihnen Unterstützung gibt. Das sind Menschen, die nicht einfach nur nehmen und ich gebe, sondern die auch geben. So, natürlich ist dieses kleine Modell von Mikrokrediten nicht die Lösung für alles, ja. Ich sag hier nicht, spendet nicht mehr, leid nur noch. Aber etwas an dieser Mikrokreditsache erinnerte mich an Jesus. Denn für Jesus war nicht die, doch für Jesus war die Armut das Problem, aber nicht der Arme. Mir scheint, Jesus begegnet dem Armen wie dem Reichen. Mit Wertschätzung und dem Glauben daran, dass sich sein Leben ändern kann. Und dass in seinem Leben auch Potenzial liegt. Mit dem Glauben an den gleichen Wert. Und ich habe mich gefragt, könnten wir diesen Blick für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, wieder gewinnen? So. Diese Geschichte hat auch einen anderen Blick auf Geld, finde ich. Geld ist nicht etwas, was der eine gibt und der andere nimmt, sondern Geld ist eine Möglichkeit, jemandem zu helfen, sein Leben zu entwickeln, das er auch geben kann. Geld ist eine Möglichkeit, um Zukunft zu schenken. Und ich erinnere mich wieder an diese Frau, die sagte, das ist ein Hebel, den du ansetzen kannst. Du kannst damit was verändern. Du kannst was bewegen. Es fühlt sich nicht schlecht, sondern gut an. Ob du spendest oder leihst, egal. weil du gibst, weil du Hoffnung hast und nicht, weil du schlechte Gefühle vermeiden willst. So, das ist das eine, die Armut, warum Jesus Reichtum kritisiert. Das andere Problem ist der Reichtum an sich. Ich lese mal eine kurze Passage vor aus Lukas 12. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm: Freund, ich bin nicht zum Richter über eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Da ist dieser Typ, dessen Bruder mit ihm das Erbe nicht teilen will, der betrogen wird. Das ist unfair, ne? Ich habe irgendwie Mitleid mit dem. Trotzdem kriegt er von Jesus eine relativ kalte Antwort irgendwie, ne? Finde ich jedenfalls so. Jesus hat manchmal so unsensible Sachen gesagt. Und er sagt dann: Gebt Acht. Also seid vorsichtig, passt auf. Da ist etwas Gefährliches, was man nicht sofort bemerkt beim Geld. Etwas, was dich heimlich und leise befällt. Gib Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. So, es klingt fürchterlich, das Wort, ne? Aber wir alle sind anfällig für sie, behaupte ich. Der tiefe Wunsch, mehr zu besitzen und noch mehr und noch mehr. Und Jesus sagt, da gebt Acht, das kommt schleichend. Geld hat Macht, habe ich ja eben schon gesagt, ja. Und Geld gewinnt deswegen auch krass leicht Macht über den, der es hat. Das Problem der Armen ist ihre Armut, das Problem der Reichen ist ihr Reichtum. Ich glaube, so würde Jesus das sagen. Und dann sagt er etwas, was wir auch wissen, aber was wir, dachte ich, heute einfach nochmal hören müssen. Er sagt, dass der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz. Gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, egal wie groß er ist. Und dann erzählt er eine Geschichte von einem reichen Kornbauern, ja, einem Großunternehmer oder einem Unternehmer, der sein Unternehmen aufbaut. Und irgendwann hat er das Ding an den Start gebracht, es geht ihm gut und so. Und jetzt sagt er, jetzt will ich mein Leben genießen. Am nächsten Morgen wacht er auf und ist tot. So, Jesus benutzt das als Beispiel und sagt, Leute, das Leben gewinnst du nicht aus deinem Besitz. Ich weiß, Geld haben bedeutet für uns irgendwie Sicherheit. Ja, keine Sorgen haben, genug haben, leben können. Geld bietet Sicherheit, das stimmt schon irgendwie. Und Jesus sagt, ja, aber es trügt. Es trügt. Natürlich wirft Armut in tiefe Unsicherheit. Aber auch Reichtum kann das letztlich nicht dir Sicherheit geben. Letztlich kann der Reichtum das nicht. Gib Acht. So. Du gewinnst dein Leben nicht aus deinem Besitz. Oder ich weiß, Geld haben bedeutet irgendwie Anerkennung. Denn Geld haben bedeutet anscheinend, du kannst irgendwas, was anderen viel wert ist in unserer Tauschgesellschaft, ja, irgendwie. Und arm sein heißt dann irgendwie, hoffentlich kannst du wohl nichts. So tickt unsere Gesellschaft leider. Besitz bietet Anerkennung. Jesus sagt, das drückt. Das drückt. Natürlich kann Armut entwürdigend sein, aber auch Reichtum kann das nicht dir Wert geben. Reichtum kann dir keinen Wert geben, nicht wirklich, nicht dauerhaft. Du willst auch nicht wegen deinem Reichtum geliebt werden. Du gewinnst dein Leben nicht aus deinem Besitz. Sicherheit, Anerkennung, ich glaube, was wir vom Geld oft auch erwarten, ist Sinn. Ja, das ist das in den Interviews, Reisen, Lebensträume, Pferde, so. Also Geld, was das schöne Leben ermöglicht. Und das schöne Leben hat irgendwie mit Sinn zu tun. Jesus sagt, es trügt. Natürlich bedeutet Armut Leid und vielleicht sogar Leid bis zur Sinnlosigkeit, das stimmt. Und all das, was ich genannt habe, Reisen und so, das hat was mit Sinn zu tun, durchaus. So. Das schöne Leben genießen ist nichts Verwerfliches, ist was Gutes. Darfst du auch. Aber Reichtum wird das nicht können, dir Sinn geben. Du überforderst den Reichtum. Leider merken das viele erst, wenn sie ganz oben angekommen sind oder ziemlich weit oben. Du gewinnst dein Leben nicht aus dem Besitz. Das ist, ich würde fast sagen, das ist durch Alltagserfahrung bestätigt von jedem, der irgendwie etwas hat und irgendwie merkte, naja, vielleicht brauche ich da noch ein bisschen mehr. Dann wird es bestimmt anders. Irgendwie, irgendwann merken wir das alle. Das Leben kommt nicht aus dem Besitz. Ich habe am Anfang gesagt, Geld und Glück, das hat schon irgendwie miteinander zu tun. Das stimmt auch. Irgendwie hat das miteinander zu tun, ja? Denn Geld ist nun mal das Tauschmittel, mit dem man irgendwie am Leben, am Alltag, am Leben teilhaben kann, so. Aber je mehr Geld, desto mehr Leben, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Gebt acht, sagt Jesus, es trügt. Das ist trügerisch. Und dann erklärt er seinen Leuten, und jetzt versuche ich euch mal mitzunehmen in den Gedanken, dann erklärt er seinen Leuten, dass sie reich sind, dass du reich bist. Und aus welcher Art Reichtum Leben kommt. Sorry für das kitschige Bild, aber such mal ein Bild zu dem, was ich jetzt sagen will. Ja. Ich lese nochmal was vor, ohne den Text dann auszulegen. Der Text spricht für sich. Kurz danach. Jesus sagt, deshalb macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben braucht und die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Macht euch keine Sorgen darum. Denn das Leben ist wichtiger als Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Alles, was ihm ist. Also verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn finden und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird euer Herz sein. Ziemlich kluge Sätze. Das Leben, also was ich eben gesagt habe, Sicherheit, Anerkennung, Wert, Sinn, so, das findet ihr, wenn ich das jetzt mal sehr verkürze bei Jesus hier, das findet ihr nicht im Geld, das findet ihr bei Gott, eurem Vater. Wer ihn kennt und von ihm weiß, ist ein reicher Mann. Also wie Rüdiger das eben gesagt hat, zu wissen, da ist einer, der ist da und der passt auf mich auf. Das macht ein Leben reich. Er ist ein reicher Mann, eine reiche Frau. Du gewinnst dein Leben aus Gott. Und weil das so ist, deshalb kannst du großzügig mit dem umgehen, was dir geschenkt ist. So. Und deshalb kannst du mit deinem Besitz Gutes tun, für dich und andere. Also ich glaube, wir müssen im Grunde verstehen, dass wir reich sind, um mit Geld gut umgehen zu können. Dass wir unendlich sicher sind bei Gott. Dass wir unendlich wertgeschätzt sind bei Gott. Mit einem unendlichen Sinn beschenkt, der noch nicht mal aufhört, wenn wir sterben. Weil Sinn viel mehr ist als ein schönes Leben. Was nichts gegen das schöne Leben sagt. Aber es ist mehr. So, aus dieser Lebenshaltung heraus gestalte dein Leben und setz deine Ressourcen, dein Geld für dich und andere ein. Das ist irgendwie das, was ich heute rüberbringen will. Nicht, weil du dem Geld zutraust, dass es Lebensquelle für dich ist oder für andere sein kann, aber weil du das Geld als Mittel verstehst, mit dem man Leben besser machen kann. Für dich und andere. Und wenn du in Zukunft Geld abgibst, dann hoffe ich, du tust es mit Freude daran, dass deine Ressource, die du hast, jemandem Zukunft eröffnet. Ein kleines bisschen oder sogar ganz viel. Also lass dein Geld arbeiten für dich und andere. Gib etwas ab mit der Hoffnung, dass dein Geld etwas verändert. Und mit dem Vertrauen darauf, dass dein Geld Möglichkeiten hat. Und mit dem Wissen, dass man dem Geld nicht zu viel zutrauen muss. Und dass Sicherheit, Sinn und Leben alles schon da ist für dich. So, ich sag kurz was zu diesem Projekt. Nächste Woche sammeln wir hier für Hope for Hope in Mombasa. Da wird ein Haus gebaut. Fehlen noch 7500 Tacken. In diesem Ding sollen Jugendliche Musik machen können, tanzen, Musik aufnehmen können, Videos produzieren, Sport machen, Gottesdienste feiern. Also da ist ein junger Afrikaner und sein Team, die versuchen, Jugendlichen in Mombasa eine Tür zur Zukunft aufzumachen, ihnen Wert zu geben, ihnen Möglichkeiten zu geben, was sie aus ihrem Leben machen können. So. Spende nächste Woche nicht dafür, wenn du das Gefühl hast, ich muss, sondern mach das nur, wenn du Lust hast, in Menschen zu investieren und deren Zukunft. Die Anne wird das Projekt dann nächste Woche erklären. Zum Schluss will ich nochmal auf was ganz Praktisches kommen, einfach aufs Planen. Also wenn wir schon über Geld nachdenken, das wird jetzt sehr kurz, mehr Zeit habe ich einfach nicht mehr dafür, aber dann ist das Planen ein ganz wichtiges Tool, um sinnvoll mit Geld umzugehen. Nicht nur dieses Idealistische, ja, mit Geld was bewegen und ich bin reich beschenkt, ja, sondern da muss man planen, sonst funktioniert das in den seltensten Fällen. Entweder behältst du doch alles für dich oder du bist dann pleite, weil du nicht nachgedacht hast. Also, wenn du weißt, dass du reich bist, weil du Gott kennst und weil er dein Leben trägt, dann überleg dir und plane, wie du mit deinem Geld umgehen willst. Geld hat Macht, habe ich gesagt. Deswegen muss man Geld auch beherrschen, wenn man es hat. Solltet ihr jetzt einen Finanzberater fragen und nicht mich, aber ganz einfache Dinge weiß ich schon. Setz dich hier mit dem Zettel und überleg dir, was brauche ich zum Leben? Haben die Leute ja eben da auch gemacht, ne? Was brauche ich? Und da schließ ruhig das ein, was du dir gönnen willst. Ja? Nicht nur, was brauche ich minimal. Was brauche ich? So. Und dann, was will ich in die Zukunft investieren? In deine Zukunft. Das nennt man dann sparen oder Ausbildung machen, ja, das kostet auch Geld, oder Unternehmen gründen. Also was brauche ich, um zu investieren in Zukunft? Und nicht nur in deine, sondern auch in die Zukunft anderer. Das nennt man dann vielleicht spenden oder teilen oder abgeben oder leihen. Ja. Überleg dir, was ist mir ganz grundsätzlich die Zukunft anderer wert? So, ich kenne echt viele Leute, die sagen, 10% meines Gehaltes ist mir das wert. Und weil sie das schon machen, seit sie Taschengeld kriegen oder wie, haben sie sich daran gewöhnt zu sagen, ey, 10%, das plane ich einfach so. Ich investiere 10% in andere, das ist es mir wert. Diese Kirche hier kann nur leben, weil das einige Leute tun. Vermute ich. Ich gucke nicht in die Konten rein, weil kann ich gar nicht, aber ich vermute das. Projekte wie in Mombasa können nur überleben, weil einige Leute so denken. So. Mein Impuls jetzt zum Schluss ist also nur plane. Warte nicht, bis du dich reich genug fühlst, so, bis du was weitergibst. Denn das Gefühl wird sich nie einstellen. Jedenfalls nie, wenn du nur auf deine Ressourcen guckst. Du wirst wahrscheinlich nie das Gefühl haben, boah, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wohin damit. So, sondern plane, wie du deine Ressourcen verteilen willst. Egal, ob das jetzt wenig Ressourcen sind im Moment oder viel. Okay. Geld hat Möglichkeiten. Du bist reich. Darum investiere mit Hoffnung für dich und andere und hüte dich vor dem Gedanken, dass aus dem Geld das Leben käme. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.